Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Einen ganz schönen guten Morgen. Hier ist die Lokaltermin-Sendung live aus der Platzgasse 18 in Ulm, mitten in der Stadt. Man hört sogar das Münster im Hintergrund, weil die Fenster offen sind, weil das Wetter so schön ist, dass ich hier doch lieber ein bisschen frische Luft reinlasse in diesem Studio und ein bisschen Sonne. Und ich hoffe, mein Gast ist damit einverstanden, dass wir die Fenster so offen lassen. Benjamin Säckinger, willkommen, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Freut mich, hier zu sein und natürlich dürfen die Fenster offen bleiben bei dem schönen Wetter.
Super, da sind wir schon einverstanden. Das ist schon mal ein guter Anfang. Nee, das Wetter ist heute traumhaft und ich hoffe, dass trotzdem manche Leute noch drin sitzen oder im Auto unterwegs sind und unsere Sendung live hören können. Lokaltermin ist die Sendung, die eben alles bespricht, was so in dieser Region passiert, alles, was politisch, kulturell, sozial, sportlich und alles so passiert um uns herum. Und Benjamin Säckinger, du bist von der BOS AG, ein Ulmer Unternehmen. Und ja, das möchten wir jetzt heute ein bisschen entdecken. Wir hatten schon miteinander zu tun. Wir hatten uns schon ein Gespräch, wenn es ging um Entwicklungszusammenarbeit und diese Themen, weil das ist ja bei euch auch wichtig. Und ich möchte heute sozusagen ein bisschen entdecken, was deine Erfahrung ist mit deinem Unternehmen, warum du das gegründet hast und was ihr alles so macht.
Ja, freut mich. Wie schon gesagt, vielen Dank für die Einladung. Das schon erwähnt, ich selber bin Gründer und Geschäftsführer der BOS AG. Die BOS AG ist ein Speichersystemhersteller, was primär für Solarspeicher oder für Solarenergie genutzt wird. Und wir haben zwei Geschäftsfelder. Ein Geschäftsfeld ist hier bei uns in der Gegend, wo wir die Firma Hümer beliefern. Das ist jetzt weniger spektakulär, ist wirtschaftlich interessant. Das spannendere Geschäftsfeld, denke ich, sind unsere Tätigkeiten in Entwicklungs- und Schwellenländern, was wir dort machen, Projekte und nicht nur Projekte, sondern auch Geschäftsideen aufbauen, die sich langfristig halten und sehr skalierbar sind.
Genau, also wir reden heute über ein lokales Unternehmen, was eigentlich weltweit aktiv ist und weltweit verknüpft. Du bist dann auch etwas unterwegs in der Welt ab und zu, vermute ich.
Ja, korrekt. Ich bin jetzt die letzten 8 Wochen, vielleicht 2 Wochen daheim gewesen. Führt manchmal ein bisschen zu Spannungen mit der Familie. Hier auch gleich vorab nochmal der Dank an die Familie, wenn ich es mal kurz reinspielen darf.
Klar.
Ohne deren Hilfe einfach das nicht möglich wäre, was ich mache. Zum Beispiel jetzt gerade aktuell haben wir auch ein Team in Uganda unterwegs. Mhm. Die installieren an Zelten für Flüchtlingscamps unsere Systeme und auch noch an einer Klinik, wo die Stromversorgung der Klinik gewährleistet wird.
Ja, also es geht bei euch nicht nur um Speicher von Strom, also auch andere Sachen liefert ihr dort oder baut ihr auf?
Ich unterscheide es in zwei Geschäftsbereiche. Wir haben einen Bereich, Entschuldigung für die Anglizismen, aber wir sind viel international unterwegs. Ein Bereich, der nennt sich Individual Systems. Dort beliefern wir wirklich komplette Systeme, inklusive Solarmodule, alles, was man benötigt. Schicken teilweise dann auch Teams zum Training unserer Partner vor Ort. Wir arbeiten immer mit lokalen Partnern zusammen. Das ist fester Bestandteil. Unterstützen dann aber eben vor allem am Anfang der Geschäftsbeziehung. Der zweite Bereich, der für mich offen gesagt noch spannendere, ist der Bereich, in dem wir mit strategischen Partnern versuchen, nicht im Projektgeschäft aktiv zu werden, sondern tatsächlich Geschäftsbereiche aufzubauen, wo wir Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Systemen in den Markt bekommen, um tatsächlich einen großen Impact auf die Energieversorgung und somit auch auf die Leute vor Ort zu haben.
Ja, also Energieversorgung ist, glaube ich, ja ein Riesenthema weltweit auch, weil es geht ja heutzutage auch nichts ohne irgendwie Handys, mobile Telefone, Internet und so weiter. Und es gibt tatsächlich auch noch viele Regionen, die davon komplett abgeschnitten sind sozusagen, die keine Stromversorgung haben oder weniger. Und das sind die Gebiete, wo ihr dann teilweise auch hingeht.
Da gibt es auch wieder eine Unterscheidung. Also es gibt tatsächlich sehr viele Bereiche weltweit, wo es schlicht und ergreifend überhaupt keinen Zugang zur Energie gibt. Mhm. Diese Bereiche sind im Regelfall ländliche Gegenden in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo die Einkommenssituation auch extrem schwach ist. Also es sind Subsistenzfarmer, die praktisch von dem leben, was sie selber anbauen. Dieses Marktsegment ist nicht direkt unser Kernzielsegment, sondern wir zielen mit unseren Produkten auf ein Segment ab, welches Personen und Familien, Haushalte sind, in Gegenden, wo es unzuverlässige Stromversorgung gibt. Das heißt, die Personen haben im Regelfall ein geregeltes Einkommen, leiden aber darunter, dass die Stromversorgung nur 2 oder 3 Stunden pro Tag da ist. Ja. Und das ist unser Hauptansatzpunkt. Ich gehe nachher gern noch näher drauf ein, warum genau diese Gruppe spannend ist, aber das vorab schon mal als Unterscheidung. Ich komme vom Background her allerdings aus dem Bereich ländliche Elektrifizierung, wo es tatsächlich darum ging, den Leuten komplett ohne Zugang zum Strom erstmalig Stromzugang zu geben.
Okay, also heute hier in der Lokalterminsendung, übrigens moderiert von Lotte Stevens, ich vergesse immer wieder meinen Namen zu sagen am Anfang der Sendung, das ist, weil ich in Brüssel, wo ich bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet habe, da gab es das immer schon mal, schon im Jingle, also am Anfang der Sendung, da musste ich nie meinen eigenen Namen sagen und jetzt bin ich es immer noch so gewohnt und ich sag's trotzdem. Lotte Stevens hier mit zu Gast von der BOS AG, Benjamin Zeckinger, live im sonnigen Studio heute hier mitten in Ulm. Und ein bisschen Musik darf natürlich auch sein. Waves, Glass Museum. Free FM. The Feather und The Sunshine. Davor The LVE, The Love with a Little Sunny. Also Sunshine und Sunny, ich habe das nicht zufällig so ausgewählt, weil heute ist einfach ein super, super schöner Tag. Und Lokaltermin alle 4 Wochen hier auf Radio Free FM, auch heute von 11 bis 12 Uhr. Ich bin Lotte Stevens und gegenüber sitzt hier Benjamin Zeckinger von der BOS AG. Willkommen Benjamin, wir trinken gerade auch ein bisschen Kaffee, ist auch ganz angenehm, so an einem Sonntagmorgen. Nicht das erste Mal, dass du hier im Studio bist, oder?
Ja, korrekt. Ich glaube, es ist mein 3. Mal, wenn ich mich nicht täusche. Aber es ist schon ein bisschen her, deshalb bin ich nicht mehr so ganz sicher.
Okay. Du hast 2014 die BOS AG gegründet, das Unternehmen, das ja eigentlich weltweit tätig ist, hier aus der Region, aber doch überall tätig. Du hast aber 2009 auch schon mal etwas gegründet, die Regionalgruppe von Ingenieure ohne Grenzen.
Ja, das ist richtig. 2009 war noch während meinem Studium zum Wirtschaftsingenieur. Mhm. Und ganz offen gesagt war mir da irgendwie, ich war nicht ganz ausgelastet während dem Studium und hatte zeitgleich durch einige privaten Reisen gesehen, dass es einfach an vielen Orten, also anderswo auf der Welt, nicht den Zugang zur Bildung gibt, wie wir ihn hier für selbstverständlich nehmen. Und aus der Motivation raus habe ich damals mit 2 Kommilitonen die Regionalgruppe von Ingenieure ohne Grenzen hier in Ulm gegründet, die bis heute erfreulicherweise aktiv sind.
Mhm. Und wie ging das so? Seid ihr dann zu Ingenieure ohne Grenzen gegangen und habt gesagt, wir möchten hier eine Gruppe gründen? Oder wie funktioniert sowas?
Also ich glaube, damals waren auch Ingenieure ohne Grenzen in Berlin ein bisschen überrascht, weil wir waren sehr motiviert und ambitioniert. Mhm. Und als Studenten vom Wirtschaftsingenieurwesen haben wir da uns tatsächlich einen richtigen Geschäftsplan geschrieben und Strategie aufgebaut und das Ganze auch sauber organisatorisch vorbereitet, bereits bevor wir auf die zugingen. Wir hatten schon Partnerschaften mit der Hochschule Neu-Ulm eingetütet, die Unterstützung lokal abgesichert und konnten dann, sind wir eigentlich ja durch offene Türen gerannt in Berlin im Geschäftssitz von Ingenieure ohne Grenzen und konnten daher auch relativ schnell starten und tatsächlich auch Bewegung reinbringen. Also schon das erste Treffen damals hatten wir auch versucht, so publik wie möglich zu machen und es kamen zum ersten Treffen, wenn ich mich recht erinnere, bereits 40 bis 50 Leute, die Interesse hatten mitzumachen. Okay. Das war fantastisch.
Hier in Ulm gemacht. Dann?
Hier in Ulm, ja. Also okay. Ulm und Neu-Ulm. Ich benutze den Begriff Ulm, für mich ist es eins.
Ja. Ja.
Genau.
Okay, super. Und dann habt ihr da losgelegt mit einem Plan. Und was wurde daraus? Wie lief das dann am Anfang?
Also das Interessante war jetzt, rückblickend betrachtet, ist genau das eine Vorgehensweise, die ich in der Zwischenzeit kritisch sehe. Wir haben mit einem Plan losgelegt und haben überlegt, was hilft denn anderen Leuten? Also mal ganz einfach gesagt. Kam dann irgendwann auf eine Idee, kam in Kontakt auch mit verschiedenen Leuten und hatten dann unser erstes Projekt durchgeführt in Mosambik, wo es um die Beleuchtung von Schulen ging. Mosambik, ein Land, das sehr, sehr lange im Bürgerkrieg war, bis 92. Und wo eine komplette Generation an Frauen und jetzt Müttern oder damals Müttern komplett ungebildet war. Und der Hebel zur Bildung sind im Regelfall die Mütter. Wenn wir ein Kind gebildet haben möchte oder Bildung anbieten möchte, ist es am sinnvollsten, bei der Mutter anzufangen. Und die Mütter dort hatten einfach selber keine Bildung. Ja. Und das war praktisch der Ansatzpunkt, wie wir unser erstes Projekt gestartet haben.
Und
also das Spannende war, das Projekt selber, ich habe erst vor 2-3 Monaten Rückmeldung bekommen. Wir hatten damals 12 Schulen elektrifiziert mit einer neuartigen Technologie. Damals die ersten Systeme auf Lithium, Batterietechnologie, Speichersysteme, auch von einer lokalen Firma, der Firma Fosera, hatten 12 Schulen elektrifiziert. Von denen laufen bis heute noch 4. Das ist für mich ein Riesenerfolg. Also aus technischer Sicht zum einen spannend, dass die Technologie in den lokalen Bedingungen mit den hohen Temperaturen tatsächlich so lang hält und dass immer noch 4 hier auch regelmäßig benutzt worden. Das Spannende ist eher, was mit den anderen passiert ist.
Ja, das wollte also, ich fragen, weil das heißt, dass 8 Schulen jetzt
die
vielleicht auch
laufen nicht mehr, also oder bieten auch keinen Abendunterricht mehr an. Ja. Und das Interessante dort ist, dass es in keinem Fall ein technologisches Problem war. Also die Technik, die hätte funktioniert, man sieht es an den anderen 4 Schulen auch, die funktioniert. Es liegt nicht an der Technologie, sondern es liegt an sozialen Faktoren. Und die sozialen Faktoren waren in 2 Schulen zum Beispiel, dass die Einwohner des Dorfes die Lampen abgeschnitten haben und bei sich in die Hütte gehängt hatten, in der Annahme, dass sie dann Licht hätten. Ja. Also im Prinzip eigentlich einfach, wenn man drüber nachdenkt, ging natürlich nicht. Das heißt, die Lampen sind im Busch gelandet und die Systeme waren nicht mehr funktionsfähig. Ein anderer wichtiger Faktor in 2 oder 3 Schulen war, dass die Männer der Frauen, die in die Abendschule gingen, eifersüchtig waren, weil die Frauen abends in die Schule gingen und dort eben einen männlichen Lehrer hatten. Dann haben die Männer sich zusammengetan und haben eben durch Vandalismus die Systeme aktiv zerstört, aktiv kaputt gemacht. Und das sind für mich interessante Erkenntnisse und auch interessante Faktoren in Projekten, was nachher eigentlich tatsächlich draus wird. Und die Technik ist immer nur ein Bereich. Ich sage immer, Technik kann man lösen. Technik ist eine Frage von Zeit und Geld, um es zu lösen. Das kriegt man im Regelfall hin. Die sozialen Faktoren drumherum sind wesentlich spannender. Und dort ist einer der Knackpunkte aus meiner Sicht, dass wir eben aktiv auf die Dörfer und Dorfbewohner zugegangen sind mit einer bereits bestehenden Idee. Und diese Idee im besten Willen, aber rückblickend betrachtet eigentlich übergestülpt haben. Ja. Es ist nichts, was von den Dorfbewohnern aus Eigeninitiative gekommen wäre. Und das sind eben interessante Erfahrungen und Aspekte, die mich dann geprägt haben, die mich dann schlussendlich auch irgendwann zum Nachdenken gebracht haben.
Weil es dann eben, etwas ist, was genau nicht gefragt wurde oder nicht so gewünscht würde und dann vermutlich auch weniger Unterstützung bekommt lokal oder weniger akzeptiert wird oder.
Also ich sehe dort zum einen ein Faktor drin, dass es kein wirkliches Verantwortungsbewusstsein gab für die Systeme, auch kein wirkliches Eigentumsgefühl, niemand, der tatsächlich auch persönlich dann dafür eingestanden wäre, um zu schauen, dass die Systeme laufen, also ein persönliches Interesse dran hätte. Klar, insgesamt das Projekt, trotz allem ein fantastisches Projekt, auch die Frauen, jede Frau, die dort Bildung erfahren hat, ist klasse. Also ich freue mich da riesig drüber. Hatte mit Sicherheit auch einen riesen positiven Impact. Nur für mich ist eben immer die Frage, wie komme ich von 12 Schulen auf 100 Schulen? Wie komme ich von 100 auf 1000 Schulen? Wie komme ich von einem Dorf auf einen Distrikt? Wie komme ich von einem Distrikt auf ein Land? Wie komme ich von einem Land auf einen Kontinent? Also wie schaffe ich tatsächlich Mechanismen, die sich im Idealfall selber tragen und selber verstärken, sodass tatsächlich Entwicklung geschieht, Entwicklung mit Eigendynamik. Nichts, was immer nur von außen angeschoben wird und nur so lange läuft, wie von außen eben der Anschub da ist. Und das waren in dem Projekt aus meiner Sicht fehlende Komponenten, die trotz allem zu einem immer noch beachtlichen Projekterfolg geführt haben. Auch alle, die beteiligt waren, haben sehr viel Arbeit, Mühe reingesteckt. Auch allen Dank hier an der Stelle nochmal für die fantastische Arbeit. Aber es war trotz allem eben noch ein fehlender Punkt da, wo ich gesagt habe, nee, das ist noch nicht das, was tatsächlich Veränderung bringt.
Und hast du das dann in den anderen Projekten, die darauf gefolgt sind, umsetzen können oder ändern können? Oder wie schwierig ist es dann zu sagen, ah, wir machen das jetzt anders oder wir gehen jetzt mehr in Dialog oder mehr auf Zusammenarbeit?
Also es gibt dort sehr unterschiedliche Ansätze und es ist wie immer in diesen Gruppenkonstellationen. Alle Leute, die dort mitarbeiten, machen es ehrenamtlich. Alle Leute machen das aus wie nenne ich es, ehrenhafter Motivation. Also sie wollen tatsächlich was machen, aber haben unterschiedliche Gesichts- oder Vorstellungen, wie man das macht. Ja. Dann ist es dort natürlich auch schwierig, irgendwo mal was tatsächlich Neues voranzupushen, wenn einfach ein Großteil der Gruppe das anders sieht. Wir haben schon versucht, in den folgenden Projekten Elemente zu ändern, die aber auch immer kontrovers diskutiert wurden, was im Grundsatz sehr gut ist, wobei irgendwann blockiert man sich halt auch. Das ist aus meiner Sicht halt das alte Übel der Demokratie eigentlich die beste Form, aber immer nur Konsens ist halt nicht immer das Beste. Und das war dann auch in den Folgeprojekten so, dass wir zum Beispiel Elemente versucht haben mit einzubringen, die den Leuten vor Ort eine Wertschöpfung bringen, dass tatsächlich Geld vor Ort auch erwirtschaftet wird. Was dann aber auch wiederum oft daran gescheitert ist, dass wir einfach nicht das Volumen hatten. Das heißt, selbst wenn dort Geld erwirtschaftet wird, aber es durch Handyladung zum Beispiel, bringt es einem halt nichts, wenn dort im Monat $2,50 erwirtschaftet wird. Davon bringe ich keine Familie durch. Das heißt, wenn so ein Geschäftsmodell funktionieren muss, muss wiederum Volumen mit rein, Skalierbarkeit. Und da spätestens da sind wir gescheitert an dem Punkt dann. Und so gab es dann schon viele interessante Ansätze und Punkte auch, die aber im Endeffekt aus meiner Sicht dann einfach nicht sinnvoll umsetzbar waren in dem Kontext, in dem wir uns damals bewegt haben.
Und dann bist du irgendwann aus Ingenieure ohne Grenzen raus und hast dein eigenes Unternehmen gegründet, stimmt das?
Ja, also zum Ende des Studiums hin, also ich habe noch einen Master gemacht dann für anderthalb Jahre und habe während dem Master Vollzeit gearbeitet bei der Firma Fusera, die damals die Systeme bereitgestellt hat für die ersten Schulen und hatte dort die Möglichkeit in Mosambik eine Fertigung aufzubauen für die Kleinstsolarsysteme, was auch eine prägende Erfahrung war, auch eine sehr spannende Erfahrung, die leider auch schief ging, also die Fertigung gibt es nicht mehr. Da waren einfach Rahmenbedingungen nicht beachtet worden und es kam im Endeffekt raus, dass die Verzollung von den Einzelkomponenten teurer ist wie von fertigen Systemen. Das heißt, es ist an Rahmenbedingungen gescheitert. Ja. In der Arbeit dort hat sich mein Netzwerk weiter aufgebaut und ich hatte irgendwann die Chance bekommen, durch einen Professor, der auch hier in Ulm tätig ist, Professor Adelmann, eine Firma zu gründen. Er kam auf mich aktiv zu, ob ich nicht Lust hätte, die Firma zu gründen. Er hatte ursprünglich die technologische Idee dafür. Ich und mein Bekannter damals, Tom Kündiger, haben gesagt, ja, das macht Sinn, da ist Potenzial drin, das wollen wir machen. Und so habe ich dann damals für mich entschieden, dass ich nicht beides gleichzeitig machen kann. Ich kann nicht die Regionalgruppe Ulm leiten und eine Firma gründen, weil wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen. Ja. Und habe dann damals versucht, die Regionalgruppe Ulm so gut wie möglich zu übergeben, sodass es weiterläuft. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass die Gruppe immer noch aktiv ist. Ging zwar ein bisschen hoch und runter, wie üblich, aber sie gibt's noch. Ich bin jetzt auch wieder in Kontakt, erfreulicherweise, mit der Gruppe, erst letzte Woche gewesen.
Okay.
Und habe dann aber eben ja den Weg eingeschlagen hin zum eigenen Unternehmen.
Ja, Okay, auch spannend dann, weil ein Unternehmen, das heißt, also wirtschaftlich ist da auch eine Herausforderung. Das geht dann mit Angestellten. Ihr wart dann zu zwei am Anfang?
Wir waren am Anfang zu dritt, relativ schnell zu fünft.
Okay.
Genau.
Das ist doch ziemlich, ziemlich groß.
Also wir haben das Ganze dann, da hat es dann geholfen, eben die Erfahrung aus Ingenieure ohne Grenzen auch Geschäftsplan zu schreiben und so weiter, konnten sehr früh Business Angels für unsere Idee gewinnen, haben damals in der ersten Runde 300.000 Euro reingeholt in die Firma, die haben uns erstmal gereicht, um zu starten, haben aber seitdem ganz offen gesagt auch kontinuierlich Kapitalbedarf, um eben einfach die Firma zum Wachstum zu bringen und ans Laufen zu bringen. Und in der Zwischenzeit sind wir 25 Leute. Ich bin auch stolz, muss ich sagen, auch stolz aufs Team. Also das Team ist fantastisch, das wir in der Firma haben. Es macht Riesenspaß. Ist aber schon auch ein Stolz, da einfach zu sagen, ja, seit 5 Jahren ernährt die Firma jetzt eben hier auch wirklich viele Familien.
Ja.
Was schon auch eine Befriedigung gibt. Es ist schön.
Klar, also das ist vielleicht etwas, was dann manche, die zuhören, sich fragen. Also wenn es geht um Entwicklungszusammenarbeit, zum Beispiel Solarstromspeichersystemen in anderen Ländern, die da irgendwie Bedarf haben, dann würde man erwarten, dass das gemacht wird von einer NGO, so wie es so viele gibt. Aber ihr seid ja keine NGO, ihr seid ein ganz normales Unternehmen, das auch wachsen möchte, das auch Einnahmen und Ausgaben hat und Gewinn und so weiter und Angestellten. Ist das irgendwie abnormal? Also ist das komisch in der Welt, in dem, was ihr macht? Oder gibt es da noch viele Unternehmen, die so funktionieren?
Also es gibt erfreulicherweise immer mehr Unternehmen in dem Bereich. Und das ist für mich ein elementarer Erfolgsfaktor, der gegeben sein muss, wenn man wirklich einen größeren Einfluss und Impact haben möchte. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Projekte von NGOs laufen im Regelfall genau so lang, wie nachgeschoben wird von den NGOs.
Ja.
Also vielleicht an der Stelle NGOs, nicht Regierungsorganisationen, wo eben sich meistens ehrenamtliche Personen zusammentun, um Projekte jedwelcher Art auch durchzuführen. Für mich ist der elementare Bestandteil der, ich kann es an meinem Beispiel am einfachsten beschreiben, während dem Studium konnte ich ohne größere Probleme nebenbei 80% meiner Zeit, ich muss vorsichtig sein, um den Professor nicht auf den Schlips zu treten.
Das Studium war nicht ganz so schwer für dich.
Aber de facto 80% meiner Zeit in Ingenieure ohne Grenzen zu verbringen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hatte damals aber auch keine Familie, ich hatte kaum finanzielle Verpflichtungen, ich hatte ein Zimmer in einer WG. Ich bin gewohnt zu arbeiten, seit ich ein Kind bin. Also ich arbeite gern und habe auch während dem Studium nebenbei noch gearbeitet, um einfach über die Runden zu kommen. Das ging aber einfach. Nur jetzt aktuell mit 3 Kindern und Familie, ich brauche einfach selber ein gewisses Einkommen, um schlicht und greifend über die Runden zu kommen. Also es geht jetzt gar nicht darum, sagenhaft reich zu werden. Das ist überhaupt nicht das Ziel, nicht die Motivation, sondern ich muss einfach sinnvoll über die Runden kommen. Und so geht es jedem Mensch. Also jeder Mensch muss ein gewisses Einkommen haben, dass er einfach sich selber und die Familie über die Runden bringt. Wenn das nicht gegeben ist, funktioniert es nicht. Und daher ist es für mich, eigentlich steht es in der Zwischenzeit außer Frage. Es muss ein gewisser Umsatz und auch ein Gewinn erwirtschaftet werden, sodass die Leute zumindest selber sich ausbezahlen können und über die Runden kommen und im Idealfall noch ein Gewinn hängen bleibt, den man dann auch wieder reinvestieren kann. Sei es in neue Entwicklungen, in weiteren Ausbau der Geschäftsidee, dass sich das Ganze eben vervielfältigt und in dem Punkt dann eben auch an die Geldgeber auch noch ein Geld zurückfließt. Also und ich rede jetzt hier bitte bewusst abgegrenzt von irgendwelchen turbokapitalistischen Uber-Apps, wo mich jetzt überhaupt nicht antreibt, möglichst schnell Milliardär zu werden, sondern wirklich einfach in einem sinnvollen Rahmen, aber tatsächlich eindeutiges Ziel, Profit zu erwirtschaften, und auch den Profitbereich zu optimieren. Jedoch nicht nur, sondern Profit ist für mich einer von drei Säulen, die wir versuchen strategisch zu optimieren. Dazu gehört noch People und Planet. Das heißt, auch den sozialen und den Umweltaspekt im Blick zu halten und die drei auch gleichgewichtet zu optimieren. Da gibt es immer Trade-offs zwischeneinander, aber das ist für mich der Reiz und auch ganz offen gesagt mein jetziger Wissensstand mit meinen 34 Jahren, der einzige Weg, den ich im Moment kenne, wie man tatsächlich sinnvoll vorwärts kommt.
Also das ist die Mission von der BOS AG, Profit, People, Planet.
Korrekt,
also
das ist der darunterliegende Grundgedanke und auch die Kern-DNA der Firma. Die Mission selber ist, dass wir mit unseren Technologien schaffen, dass kein Dieselgenerator mehr laufen muss, dass die Leute zuverlässigen Zugang zur Energie haben und das Ganze auch günstiger als bisher, selbstbestimmt und dadurch als einfach die Möglichkeit haben, ihr Leben so zu gestalten, wie sie möchten.
Super. Lokaltermin hier auf FreeFM. Benjamin Seckeringer von der BOS AG hier zu Gast heute noch bis um 12. Und gleich reden wir weiter, wie das so in der Praxis geht. Profit, People und Planet. Und ja, vielleicht auch ein paar Geschichten über, was du überall so schon erlebt hast, erfahren hast. Ich finde es super interessant zu hören, was du alles zu erzählen hast, und ich hoffe, unsere Zuhörer auch, aber natürlich. Und ein bisschen Musik, dann können wir auch noch kurz an unserem Kaffee. Auf VFM Girls in Hawaii mit Bees and Butterflies und danach Pale Grey und Seasons. Immer noch im sonnigen Studio hier in der Platzgasse in Ulm. Lotte Stevens am Mikrofon und am Mischpult und auf der gegenüberliegenden Seite Benjamin Seckinger von der BOS AG. Die Projekte, die ihr macht, Benjamin, das geht ja weltweit. Dann frage ich mich in der Praxis, wie kommt ihr daran? Wie kommt ihr an diese Kontakte? Weil ihr geht ja nicht rum und sagt, hey, wir haben hier Speichersysteme für Strom. Das braucht ihr unbedingt. Das muss ja einen Austausch geben.
Gut, also es ist nicht ganz richtig. Wir gehen tatsächlich auch rum und sagen, wir haben ja Speichersysteme für Strom, nennt sich Marketing. Und wir haben natürlich Werbematerial, wir haben eine Homepage und so weiter. Wobei darüber de facto nicht wirklich passiert auch was darüber, aber nicht wirklich viel.
Ja.
Wird aber besser. Also auch unser Marketing ist mehr im Aufbau und macht auch einen Top-Job in der Zwischenzeit. Das heißt, wir sehen da auch immer mehr, dass Dinge vorwärts gehen. Die Hauptkontakte kommen schlicht und ergreifend über unser professionelles Netzwerk zu anderen Leuten zustande. Die entweder aus der eigenen persönlichen Geschichte kommen oder eben auch über unsere Investoren. Also unsere Investoren sind dort auch wichtige Multiplikatoren, die oftmals nicht nur in uns investiert haben, sondern auch in andere Akteure im selben Marktumfeld. Vielleicht auch in Akteure, die in der Wertschöpfungskette, wir als Hersteller und Entwickler von Produkten, die eins weiterstehen und dort eben die Distribution und den Vertrieb machen von den Produkten. Und so kommen im Regelfall die interessantesten Geschäftsbeziehungen zustande. Wenn ich so frei sein darf, würde ich gerne noch kurz einen Punkt ein bisschen korrigieren von dir. Und
gerne.
Zwar machen wir nicht nur Projekte. Also ein Projekt, auch wieder der klassische BWLer, ein Projekt hat ein definiertes Start- und Enddatum.
Ja, genau.
Das machen wir auch.
Ja.
Aber das ist nicht das, was für mich der Hauptpunkt ist und auch nicht das, wo ich den größten Output und Gewinn in jeglicher Hinsicht sehe, sondern vielmehr unsere Aktivitäten dorthin gehend, wie bekommt man funktionierende Geschäftsmodelle mit unseren Partnern ans Laufen, die kein Projekt sind, einfach daher, dass sie kein Enddatum haben, dass sie tatsächlich evolvierend sind und sich kontinuierlich weiter ausbauen und verbreitern und im Idealfall verbessern und sich selber tragen.
Also das sind dann Unternehmen vor Ort, die mit euch zusammen kooperieren, da Stromversorgung aufbauen und so weiter.
Korrekt.
Und ein ganz normales Geschäftsverhältnis, das von beiden Seiten halt erneuert wird oder verlängert wird.
Und das ist jetzt auch wieder, um nochmal zurückzukommen zu Ingenieure ohne Grenzen, ein Hauptunterschied. Wir haben immer auf der anderen Seite einen Partner, der aus Eigenmotivation von sich aus Dinge erreichen möchte, wo er selber schon die Idee hat, wo möchte er hin und was möchte er machen. Und wenn wir dann ins Gespräch kommen, ich habe ein sehr gutes Beispiel mit einem Partner in Nigeria, die Firma Rensource, mit der arbeiten wir seit 4 Jahren zusammen. Es gab Zeiten, da habe ich mit dem Gründer, Ademola Adesina, mehr telefoniert als mit meiner Frau. Und ich bin auch jetzt noch sehr häufig in Kontakt mit ihm, weil wir einfach dieselbe Vision teilen. Er macht allerdings eben den Vertrieb und die Installation in Nigeria. Wir liefern ihm die Produkte dazu und arbeiten dann sehr eng zusammen, passen unsere Produkte an die Bedürfnisse an, die er eben sieht, die er braucht, liefern ihm dann die Produkte und er schaut, diese Produkte in den Markt zu bringen. Und an dem Beispiel kann ich vielleicht auch am besten erläutern, wie wir dort auf den Triple Bottom Line Ansatz kommen, also Triple Bottom Line People Planet Profit. Ja. Wir ersetzen dort mit unseren Systemen, zusammen mit unserem Partner, Dieselgeneratoren in Nigeria. Der Knackpunkt bei Dieselgeneratoren oder der große Vorteil bei Dieselgeneratoren ist, dass sie eine sehr geringe Anschaffungskosten haben. Also die Anschaffungskosten sind gering. Ja. Dafür sind allerdings die Betriebskosten enorm. Ich muss nicht vom Krach reden und auch von den Emissionen, von den Schadstoffen, die aufstoßen. Und sie sind auch sehr schnell defekt. Das sind einfach mechanisch drehende Teile. Für uns ist dann die Herausforderung, wie bekommen wir Solarspeicher, die zweifelsohne im Bereich Emission, die zweifelsohne im Bereich Geräuschentwicklung und auch im Bereich Performance in der Zwischenzeit besser sind als der Dieselgenerator. Wie bekommen wir die aber für die Leute vor Ort tatsächlich finanzierbar? Das Problem, das wir dort haben, ist, dass ein Solarsystem in der Anschaffung einfach wesentlich teurer ist als ein Dieselgenerator. Um tatsächlich in die Masse zu kommen, in Volumen zu kommen, müssen wir Geschäftsmodelle finden, wo wir den Leuten eine Möglichkeit bieten, in ihrem gewohnten Bezahlmuster zu bleiben. Im Idealfall sogar weniger zu bezahlen als bisher. Nur dann haben die Personen vor Ort tatsächlich einen Anreiz zu wechseln. Können sich es vielleicht auch nur dann leisten. Und das Zauberwort dort, auch wieder ein Anglizismus, nennt sich Pay-as-you-go. Im Prinzip nichts anderes wie eine Ratenzahlung. Das heißt, der Kunde bezahlt am Anfang eine gewisse Installationsgebühr, die überschaubar ist, und bezahlt dann dafür pro Monat im gleichen Rahmen, wie er bisher für sein Diesel bezahlt hat, nur eben für eine Technologie, die wesentlich besser ist, die für ihn auch besser ist, die ihm besseren Output bringt, und gibt dann verschiedene Modelle, Lease to Own, wo er nach einem gewissen Zeitraum das System besitzt. Es gibt auch Modelle, wo das auf einen kontinuierlichen Service rausläuft, und das sind eben genau die Geschäftsmodelle, die wir verfolgen und woraufhin wir unsere Systeme auch optimieren. Dort gibt es dann für uns, auch für mich, sehr, sehr spannende Felder, wo wir tatsächlich dann eben auch mit Investoren reden, die potent genug sind, um 10, 20, 100 Millionen Euro oder Dollar bereitzustellen, um dort wirklich in Volumen zu kommen. Diese Personen brauchen allerdings eine Absicherung, dass die Systeme funktionieren und auch nicht verschwinden. Und das selbstverständlich, wenn der Kunde aufhört zu zahlen, auch keine Dienstleistung mehr zur Verfügung gestellt wird. Und genau das sind die Knackpunkte, an denen wir dann technologisch arbeiten, um unser System eben daraufhin zu optimieren, sodass nachher von Geldgeberseite auch das Vertrauen da ist, zu sagen, ja, wir können tatsächlich in dem Bereich 50 Millionen investieren, um eben die Systeme vorab zu finanzieren. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ja, ja. Und das fließt dann praktisch wieder über mehrere Jahre von den Kunden zurück. Ja. Und das ist das genau das Thema, das mich antreibt, warum ich jeden Morgen am liebsten noch eine Stunde früher aufstehen würde, um einfach genau diese Mechanismen zum Laufen zu bekommen und vorwärts zu kommen. Und da vielleicht auch noch ein Nebenkommentar. Im Prinzip ist dort klar, als Unternehmer ist man immer am Schauen und auch immer am irgendwie Durchkämpfen, aber eigentlich ist Geld zu Genüge zur Verfügung. Man braucht nur die richtigen Mechanismen, um eben nachher auch einen funktionierenden Business Case hinzubekommen, der für alle Seiten dann nachher einfach auch funktioniert. Ja. Und wir haben dort jetzt mit Rensource in Nigeria, Rensource hat in der Zwischenzeit 250 Angestellte vor Ort, wo wir regelmäßige Schulungen durchführen, wo wir auch regelmäßig vor Ort sind, wo sich vor Ort in der Zwischenzeit ein Know-how auch aufgebaut hat und auch eine Wirtschaftskraft, die phänomenal ist, die sich selber trägt. Und das ist für uns aber der Startpunkt. Also wir haben ganz andere Ambitionen und hatten dort im ein- bis zweistelligen Millionenbereich jetzt auch Investments realisieren können, arbeiten aber daran, dass wir tatsächlich für 200 Millionen Leute in Nigeria final Lösungen anbieten können, die dann auch zum Vorteil der Leute sind.
Mhm. Also du redest über Wirtschaftskraft, das kommt bei mir so rüber als eine ganz andere Kraft oder eine ganz andere Dynamik, als wenn ich denke an was NGOs dann vor Ort machen mit Spenden und so weiter. Das kann man quasi nicht vergleichen, oder? Weil wenn man als NGO manchmal, also wenn man Sachen, Projekte von NGOs mit Spenden und so weiter supporten möchte, wo ich immer sehr kritisch bin, weil ich ja nicht weiß, was passiert damit, und wenn es über Wirtschaftskraft geht, dann bringt es bei mir mehr Vertrauen, weil ich denke, okay, das ist was Nachhaltigeres, weil das lokal einfach eingebettelt ist und funktioniert und da auch Leute eingestellt werden und so weiter. Ist das zu vergleichen? Sind das zwei komplett andere Dynamiken? Kommt das bei mir nur so rüber?
Es sind völlig unterschiedliche Dynamiken, wobei auch Wirtschaft ist nicht immer das Allheilmittel. Also es gibt für mich, wie vorhin schon erwähnt, einen Uber oder andere Konsorten, wo ich das schon auch kritisch sehe. Also es passiert dort schon auch viel Schmu, wo im Endeffekt nachher vielleicht zwei, drei Akteure profitieren und der Rest wird ausgenommen und es passiert viel Negatives. Es gibt aber eben auch viele Dynamiken im Wirtschaftsbereich, die aus meiner Sicht für den größeren Teil der Personen positiv sind. Es gibt immer irgendwo Leute, die was Negatives davon haben. Und da ist natürlich im Vergleich zu einer NGO die Dynamik eine ganz andere. Das war ja eben auch mit die Hauptmotivation, von der NGO wegzugehen hin zu einem Unternehmen. Ich würde jetzt mal etwas verallgemeinernd und auch provokativ sagen, Geld von NGO und auch Spenden an NGOs sollten meiner Meinung nach in Nothilfeprojekte fließen, weil dort geht es nicht darum, langfristig was aufzubauen. Dort geht es darum, Menschen, die in akuter Not sind, einfach kurzfristig zu helfen. Dort hilft es, Geld reinzuwerfen. Sobald es darum geht, langfristig Dinge voranzutreiben, ist jeder Cent aus meiner Sicht sinnvoller investiert in ein Unternehmen, das tatsächlich versucht, langfristig was vorwärts zu bringen. Und dort ist Geld aus NGOs häufig sogar schädlich und stört Marktdynamiken, oftmals auch sogar zum Nachteil von lokalen Strukturen. Also es passiert auch oft, dass wirklich lokale Unternehmen kaputt gehen, weil einfach Geld aus Europa reingeschmissen wird. Wiederum mit guten Absichten von den Spendern, aber vor Ort einfach Strukturen kaputt machen. Und das kann nicht das Ziel sein.
Was ist für dich jetzt persönlich, weil ihr habt ja in eurem Unternehmen zu tun eben mit Investoren, mit also viele Teilbereiche, ihr seid ja 25 Menschen, Marketing kommt dazu, auch vor Ort reisen, Verhandlungen kann ich mir vorstellen und so weiter. Was ist für dich der interessanteste Teil für dich persönlich? Was magst du am liebsten?
Also ich mag am liebsten die Abwechslung. Was mich offen gesagt immer noch am glücklichsten macht, ist nicht ein Gespräch mit irgendwelchen Leuten über 50 Millionen Euro, das ist auch interessant, aber am glücklichsten bin ich im Endeffekt dann trotz allem immer noch, wenn ich selber ein System mit aufgebaut habe und am Ende sehe, es funktioniert und die Leute haben was davon. Das ist das, was mich im Endeffekt dann trotz allem noch am glücklichsten macht. Ja. Was nicht heißt, dass ich nicht auch mal ein Bierchen aufmache, wenn wir irgendeinen Deal mit einem Investor hinbekommen haben.
Und wo hast du zum Beispiel ein paar Ländern auf der Welt schon gesehen und bestätigt bekommen, dass eure Systeme funktionieren? Was waren so?
Also, ist wirklich weit gestreut. Also viel in Entwicklungs- und Schwellenländern. Wir haben jetzt gerade ein Projekt zu Ende geführt, ein Einführungsprojekt mit einem neuen Partner, wo wir auch hoffen, dass wir langfristig was aufbauen können in Honduras. Aktuell ist ein Team in Uganda vor Ort, auch mit einem neuen Partner. Sind in Nigeria viel aktiv, haben Aktivitäten in Sambia und 4, 5 weiteren afrikanischen Ländern, Kolumbien in Lateinamerika, Asien, in den Philippinen. Also ist dort doch breit breit gestreut. Okay.
Also dann bin ich ganz froh, dass wir dich heute hier vor Ort hatten in unserer Lokalterminsendung auf Free FN, Benjamin Seckinger. Ja, vielleicht noch ein paar, ein letztes Fazit oder so. Wenn du so viel um die Welt kommst, was ist für dich hier lokal in der Region der schönste Ort?
Ich selber bin hier geboren, komme von der Schwäbischen Alb und wenn ich so viel unterwegs bin, muss ich ganz offen gesagt sagen, so schön wie es bei uns ist, ist es so gut wie nirgendwo sonst auf der Welt. Also es ist phänomenal. Ich genieße es auch jedes Wochenende oder jedes Mal, wenn ich die Chance habe, hier in die Natur zu gehen. Wir haben einen wunderbaren Ort auf der Welt. Auch die Leute hier in der Gegend, insbesondere auch in Ulm, sind sehr innovativ, fortschrittlich denkend und das macht Spaß. Also ich glaube, das geht mir so wie den meisten, je mehr man reist, umso mehr weiß man zu schätzen, was man zu Hause hat. Und das ist, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf einer Wiese auf der Schwäbischen Alb stehe, am Alb drauf und einen Fels runterschauen kann.
Ja, genau. Dieser weite Blick mag ich auch ganz sehr. Was machst du heute noch?
Ich bin mit Familie hier. Wir gehen jetzt heute noch in die Friedrichsau im Park und genießen die Sonne und das schöne Wetter.
Super, das würde ich jetzt jedem empfehlen. Geh raus, genieß die Sonne. Wer weiß, wie viele Tage oder wie lange haben wir sie noch so schön im Gesicht. Also ja, genieß es. Vielen, vielen, vielen Dank, Benjamin, dass du heute da warst von der BOS AG. Lotte Stevens hat hier moderiert und Pult ihr Bestes getan und ein bisschen Musik gibt es auch noch von Romeo Elvis. Soleil, das heißt die Sonne. Einen schönen sonnigen Sonntag.